Welt der Super 8 Filme.
So, Freunde, das Warten hat ein Ende. Eine neue Podcast-Folge steht an und zu der begrüßen wir euch ganz recht herzlich. Wir bin zum einen ich, der kleine Dicke mit dem Bart und auf der Leitung im Garten, wie immer, ist der Thorsten. Hallo.
Hallo Lödi, hallo ihr da draußen. Herzliche Grüße vom kleinen Dicken ohne Haare.
So. Ja, keine Haare habe ich auch noch obendrauf, das ist ja furchtbar.
Ja, schön, dass wir uns mal wieder sehen, hören sozusagen.
Ja.
Und wir haben aufgrund eines Podcasts aus der Vergangenheit, als wir nämlich den Super 8 Katalog der Disney-Filme von Piccolo besprochen haben. Mhm. Da gab es doch positive Resonanz und wir hatten ja da in diesem Podcast auch schon gesagt, wenn euch das gefällt, dann kramen wir vielleicht nochmal den einen oder anderen Katalog aus.
Ganz genau. So sieht's aus. Und das haben wir getan, beziehungsweise du hast das getan.
Ja. Das habe ich getan. Da muss ich jetzt nochmal, muss ich mal eben auch so eine Brücke bauen zu Masud. Da ist es wunderbar, dass die Genre, für die wir uns interessieren, so unterschiedlich sind.
Ja.
Also wenn der Masud über Horrorfilme spricht, was ja auch total gut angekommen ist, da könnte ich so gar nichts zu sagen. Mhm. Und wenn da jetzt so ein Katalog auftaucht, wo hauptsächlich solche Sachen zu sehen sind, was ich also auch schon gesehen habe, dann ganz klar musst du das mit Masud machen, weil aus solchen Nummern, da komme ich erst nicht rein und dann komme ich da nie wieder raus. Denn ihr wisst, meine Favoriten sind halt Kinderfilme und alles, was damit zu tun hat, Zeichentrick und so weiter. Und Komödien natürlich, aber bei diesen Sammelthemen, die sich um Element of Crime handeln, da bin ich also vollkommen raus. Und deshalb haben wir uns heute einen Katalog herausgesucht, den ihr auch wieder auf der Seite Super 8 Rezensionen von Andreas Schmielewski finden könnt. Also genauso im Grunde wie gehabt. Ihr ruft die Seite auf und klickt dann auf Nostalgie und dann seht ihr die Anbieter der entsprechenden Kataloge aufgeführt. Da geht ihr einmal auf dieses Ufer-Emblem und scrollt runter, bis ihr den Katalog entdeckt. Die goldenen 8.
Das hast du traumhaft erzählt. Und jetzt füge ich dem noch hinzu, in den Shownotes von diesem Podcast werde ich den Link direkt reinsetzen. Dann braucht ihr nur da draufklicken und seid auch an der richtigen Stelle. Aber das kann nicht jeder und deswegen ist der Weg von Thorsten auf jeden Fall der sichere, sagen wir mal so.
Ha. Du sagst, ich habe das wunderbar gemacht. Ich habe einfach deinen Text aus dem Podcast mit dem anderen Katalog auswendig gelernt.
Ich wollte es so nicht sagen, aber es ist ja in Ordnung. Ich denke, komm, lass ihn. Nein, na, okay. Die goldenen 8.
Also mittlerweile.
Ja, bitte?
Genau. Mittlerweile sollten die Hörerinnen und Hörer den Katalog auch entdeckt haben. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal.
Ja, mach mal, hau mal rein.
Also die goldenen 8, sagtest du ja gerade auch schon. Mhm. Ja, die goldenen 8, da steht dann auf dem Umschlag, also auf der Außenseite steht 8 der absolut beliebtesten Kinderfilmserien der Welt.
Ja.
Jetzt bei der UFA auf Super 8. Das ist ja schon beeindruckend, ne?
Das ist eine Hausnummer, ne? Mhm, sehe ich auch so.
Ja, und da müsste ja jetzt auch dementsprechend was kommen. Und man sieht ja schon vorne auf dem Cover. Es handelt sich um Max und Moritz. Dann sehen wir die Heidi da oben. Biene Maja, die wir ja schon einmal besprochen haben. Mhm. Da gehen wir aber trotzdem noch mal kurz drauf ein. Mhm. Und dann schaut ein lustiges Schweinchen da irgendwie so hervor. Das ist Schweinchen Wilbur. Und darunter sehen wir die Mainzelmännchen, Pinocchio, Bugs Bunny und in der goldenen 8 zu sehen das Konterfei von Pippi Langstrumpf.
Genau.
Sehr. Ja. Und weil dieser Umschlag so schön ist, Würde ich sagen, wir gucken mal ganz zum Schluss. Da ist nämlich das, die Rückseite abgebildet. Da gibt's also einmal die Filme von Max und Moritz zu sehen.
Mhm. Wir scrollen also ganz nach unten für alle Hörer.
Genau.
Wir scrollen ganz bis nach unten.
Genau, und da gibt's nämlich unten einen Text unter der Überschrift Die goldenen 8 für goldene Stunden. Und diesen Text hätte man eigentlich an den Anfang des Kataloges setzen können als Einleitung. Was sagst du dazu? Vielleicht hast du Lust, den vorzulesen?
Ich kann ihn gerne vorlesen, ja. Da steht, die großen Super-Lach- und Schmunzelserien, die Millionen begeistern. Kinder in aller Welt lachen über diese Helden und alle Erwachsenen, die sich über tolle Späße noch so richtig toll freuen können. 8 der absolut besten und beliebtesten Kinderfilmhits. Die Comic-Erfolge und Fernsehstars, die echten, die wahren Helden unserer Zeit. Jetzt alle bei der UFA. Original und exklusiv. Spaß ohne Ende bei Ihnen zu Hause, für Ihre Kinder und für Sie und für Ihre Gäste, wann immer Sie wollen. Ich habe noch nie in einem Text so viele kurze Sätze und Punkte gesehen.
Das ist richtig. Das ist richtig. Und ganz zum Schluss steht da, Achtung, wichtig für Sie.
Ja.
Auch bei der weltberühmten UFA Super 8 Qualität und beim Preis hört der Spaß nicht auf. Im Ernst.
Ja, so.
Also, ich weiß nicht, also diese Werbemacher der damaligen Zeit, das war schon irgendwie, das ist alles irgendwie anders, ne? Das würde man heute, glaube ich, so nicht mehr machen, oder? Nee,
nein, vermutlich nicht. Aber schön, schön.
Ja.
Es spiegelt also, die Zeit wieder, finde ich. So war es halt damals.
Ich hoffe, ich hatte mir diesen Katalog nämlich, ich hatte den selber auch, aber ich habe ihn natürlich nicht gefunden, weil er sich irgendwo versteckt.
Na.
Also habe ich mir das einfach jetzt mal ausgedruckt in Schwarz-Weiß und das ist auch nicht immer so einfach zu entziffern. Die Auflösung ist nicht ganz so gut. Und ich hoffe natürlich, dass ich die jetzt in der richtigen Reihenfolge vor mir liegen habe. Bei mir wäre jetzt als erstes Pippi Langstrumpf dran.
Ganz genau, so sieht's aus.
Okay, ja, da sehen wir die schönsten Abenteuer von Pippi Langstrumpf. Und das ist ganz interessant, was ich da jetzt für mich entdeckt habe. Denn ich hatte so gut wie alle Filme, die habe ich mittlerweile abgegeben, dummerweise möchte ich sagen.
Ja.
Aber es war, glaube ich, vor Jahren mal ein Tausch, der nicht unfair war zur damaligen Zeit. Also ich glaube, dass ich die Filme, ich hatte die auf 3 240-Meter-Spulen und ich glaube, dass ich die gegen eine Komplettfassung von Disney getauscht habe. Ich weiß es aber nicht mehr so genau.
Ja.
Gut, wie auch immer, ich weine denen ein bisschen hinterher.
Ja, zu Recht.
Denn es handelt sich nämlich bei den Super 8-Veröffentlichungen der UFA um die Fernsehserie und nicht um die Filme, die wir alle zu Weihnachten immer sehen.
Ja.
Denn die Fernsehserie war ja viel detailreicher und länger und die haben aus dieser Serie 3 abendfüllende Kinofilme geschnitten.
Genau.
Und einen dieser Kinofilme, Pippi geht an Bord, den habe ich mittlerweile in 16 mm und das ist so ein bisschen die Entschädigung dafür, dass ich die anderen Teile alle abgegeben habe. Aber naja, wie auch immer, wenn man sie heute irgendwo sieht, sie sind immer hochpreisig.
Mhm.
Selbst die 33 Meter Fassungen sind hochpreisig. Und da muss man auch ein bisschen gucken, weil ich erinnere mich, dass die von Teil zu Teil unterschiedlich in der Qualität waren. Es waren also welche dabei, die waren knallrot, andere hatten schöne Aquafarben. Und dann gab es in vielen Rollen Probleme mit dem Ton, der dann irgendwie ganz dumpf und leise aufgespielt war.
Okay.
Also qualitativ, ich hatte sie ja alle, waren die absolut unterschiedlich. Ja, gut, aber wie gesagt, Augen aufhalten und mal zugreifen, wenn es nicht ganz so teuer ist, denn die sind mittlerweile auch sehr selten. Woran das liegt, weiß ich nicht.
Ich habe tatsächlich gedacht, weil meine Kopien, die ich habe sie nicht vollständig, aber die ich habe, sind genau so, wie du sagst, nämlich mit Aquafarben, mit Superton. Und ich habe gedacht, die wären alle so. Und ich könnte das blind kaufen, weil wenn das mal auftaucht. Aber gut, dass du mir den Tipp gibst, weil das war mir nicht bewusst, dass ich da ein bisschen eher drauf achten soll. Also,
Naja, dann hast du in deinem Fall natürlich Riesenglück gehabt. Und wenn wir jetzt nochmal eben auf die einzelnen Teile
ja, gerne.
Eingehen, da ist es nämlich Entgegengesetzt zu den anderen Filmen ist es nämlich so, dass die UFA darauf hinweist, dass jeweils ein 80-Meter-Teil einen dazugehörigen 33-Meter-Teil hatte, die man also aneinander schneiden konnte. Und ich habe es halt auch bei der Biene Maya zum Beispiel so erlebt, dass die 33-Meter-Fassungen gekürzte 80-Meter-Fassungen waren. Also man hatte irgendwie was aus derselben Geschichte da drin.
Ja.
Und das ist bei Pippi Langstrumpf nämlich nicht so. Das habe ich dann damals auch gemerkt, dass ich die alle auf eine Rolle oder auf mehrere Rollen geschnitten habe. Es ist also im Grunde chronologisch aufgebaut. Und aber ich habe mich damals schon gefragt, was war der Sinn dahinter? Also, was macht man mit einer 33 Meter Color Tonfassung, wenn man die 80 Meter nicht hat? Dann hat man da so einen Ausschnitt, der ja vielleicht als besserer Trailer dienen könnte. Aber es ist ja kein abgeschlossener, in sich abgeschlossener Film, keine Story.
Ich glaube, dass der Gedanke dahinter auch irgendwie preisstrukturelle Gründe hatte, weil die 80 Meter waren natürlich grundsätzlich günstiger als direkt 120 Meter zu nehmen. 33 Meter Fassungen waren nochmal um einiges günstiger. Ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, aus den 80 Meter Teilen, die ich habe, dass man zumindest bei Pippi zieht in die Villa Kunterbunt, also bei der ersten Ausgabe, dass man da durchaus sagen könnte, wenn man nur die 80 Meter hat, okay, die Episode ist abgeschlossen.
Ja.
Zumindest ist es grob so, dass man sagt, ah, okay, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie das Ende verpasst habe. Und ich glaube, das hatte, also ist jetzt meine Meinung, hauptsächlich preisliche Gründe, dass man mit wahrscheinlich bei 149 D-Mark damals abgeschreckt gewesen wäre, weil es ja nur, in Anführungsstrichen, Kinderfilme waren, die vielleicht dann nicht so den großen Absatz gefunden haben. Ich glaube ja generell, dass die Kinder insofern ein bisschen benachteiligt worden sind, weil es halt nur kurze Filmfassungen gab. Günstig. Ja, dann konnten das nämlich die Kiddies das zu Weihnachten kriegen oder zum Geburtstag, ja. Und Papa und Mama haben sich dann die teuren Dinger gekauft für 450 Mark.
Also, das ist natürlich möglich.
Ja, ja.
Und trotzdem frage ich mich natürlich, ja, was macht man mit so einer 33-Meter-Fassung, wenn man die 80 Meter, die dazugehören, nicht hat? Aber gut.
Ja, man hat halt nur wahrscheinlich das Ende der Episode. Man steigt halt relativ spät in die Handlung ein und sieht halt noch, wie es wirklich endet oder so. Das kann ich mir so vorstellen. 33 Meter Fassung waren ja nichts Besonderes im Grunde, ne?
Ja.
Biene Maya, Pinocchio, Heidi, alle hatten sie das in der Richtung.
Ja. Ja.
Und von daher, ja.
Ja. Vielleicht sollte ich noch einmal kurz, das fällt mir jetzt gerade noch ein, weil es sich ja um die Fernsehserie handelt.
Mhm.
Die war ja auch anders synchronisiert. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Also, die Kinofilme wurden dann separat nochmal neu synchronisiert.
Okay.
Mit anderen Sprechern.
Aha.
Und das war ganz, ganz interessant, weil Eva Mattis zum Beispiel, Schauspielerin, die hat also, ich weiß jetzt nicht ob jetzt in den Kinofilmen oder in der Fernsehserie, auf jeden Fall in einem von beiden hat sie die Pipi synchronisiert.
Mhm.
Und in dem anderen Fall dann den Tommy.
Ach, guck.
Ja, das ist irgendwie verrückt, ne? Ja. Naja. Ja, schön. Pippi Langstrumpf, wie gesagt, Augen offen halten. Schöne Filme, kann man herrliche Abende mit verbringen.
Das stimmt. Inga Nilsson fällt mir da gerade ein, die Pippi spielt, ist ja im Gegensatz zu den anderen beiden, zu Tommy und Annika, nach wie vor als Schauspielerin aktiv. Wenn auch nicht jetzt über die Grenzen hinaus, wobei mir fällt spontan ein, wer die ZDF-Krimiserie Der Kommissar und das Meer kennt, hat auch Inga Nilsson gesehen als Rechtsmedizinerin zum Beispiel, da ist sie noch mit
vertreten. Ich habe sie auch irgendwo in irgendwelchen Schweden-Krimis mal
gesehen. Ja, auf jeden Fall, sie ist also noch da.
Aber ich habe auch gehört, dass sie also ihr ganzes Leben lang damit zu hadern hatte, dass sie immer auf die Pipi reduziert wurde.
Natürlich, das geht, ich glaube, allen so, die irgendwann mal gerade in jungen Jahren eine ikonische Rolle gespielt haben. Das hat sich nicht geändert. Kevin allein zu Hause, Macaulay Culkin hat, glaube ich, dieses Problem auch und viele andere Kinderstars. Das gab's auch in Deutschland. Ich komme noch gerade nicht auf seinen Namen. Oliver, schieß mich tot, hat so unter anderem gespielt mit Rühmann in Wenn der Vater mit dem Sohne.
Oliver Grimm, ja.
Dankeschön,
ja,
Oliver genau. Grimm. So, das war nämlich das auch so ein Beispiel. Der hat ja auch viele, viele Sachen gemacht als Kinderstar und später dann nicht mehr wirklich, ne? War dann weg.
Ja.
Und ist halt auch auf seine Kindheitsrollen letztendlich festgelegt worden.
Ja, das ist schade eigentlich, ne? Ja, das ist so, ja. Naja, gut. Das ist halt, es ist ein hartes Geschäft, die Schauspielerei. Ja.
Ja.
Da fällt mir dazu Pippi Langstrumpf noch ein, dass es ja im Grunde eine schwedisch-deutsche Koproduktion war. Also mussten auch deutsche Schauspieler mitspielen.
Ja.
Und ich denke an Hans Klarin, der fällt mir so gerade ein.
Hans Klarin.
Einer dieser beiden.
Margot Troger als Tante Brüsselise.
Ja. Ja,
Margot Troger kennen die Krimi-Fans vermutlich als Ehefrau von Arthur Milton in Der Hexer, das nur als eine ihrer wenigen Rollen, das hat sie gespielt.
Ja.
Und da war auch noch ein Herr, der Paul Schieß mich tot hieß, eben, der spielte einen der Gangster, und zwar den kleinen Dicken. Es war auch ein deutscher Schauspieler, ich komme auch gerade da jetzt nicht
auf seinen Namen. Ich komme gerade auch nicht auf den Namen, ja. Mhm. Naja, gut, haben wir das abgehakt, ne, würde ich sagen.
Wunderbar. Haben wir. Aber ich muss mich kurz noch selbst korrigieren. Ich glaube, das war nicht die Gangster, es war einer der Polizisten, der den Paul
weiß
gespielt hat. So,
ich glaube,
bevor es
auch
wieder böse Briefe gibt. Alles klar.
Haken naja, dran. Aber wie wir in einem der letzten Podcasts schon gesagt haben, wir sind halt Fans und keine Profis, keine Theoretiker, die stundenlang irgendwelche Werke wälzen.
Ja, das
hier
stimmt.
Einen Podcast
das stimmt. Aber du glaubst gar nicht, wie viele Leute dann ankommen und sagen, wenn ihr keine Profis seid, dann macht doch keinen Podcast. Weißt du, so das gibt es dann auch. Muss ich einfach mal.
Ja, aber warum machen diese Leute dann nicht direkt einen eigenen Podcast? Das trauen sie sich dann auch nicht.
Weil es einfacher ist zu kritisieren als zu kreieren. Ja, das ist so.
Gut, ich kann genauso wie du. Wir können auch mit bösen Worten leben.
Ja.
Dann schauen wir mal weiter. Bei mir kommt jetzt als nächstes etwas vom ZDF. Ist das richtig?
Ja, die Meinzelmännchen.
Bin ich totaler Fan.
Absolut.
Muss ich mal sagen, mein Vater hatte, glaube ich, so 1981 oder sowas, den ersten Videorekorder.
Mhm.
Und da ist man dann ja als Kind total angefixt und probiert aus, was man mit dem Ding alles machen kann.
Mhm.
Und ich habe damals spaßeshalber mir die Werbeblöcke angeguckt und zwischendurch immer auf Pause, auf Standby gedrückt und dann, wenn so ein Mainzelmännchen-Spot kam, wieder eingeschaltet.
Ja.
Die waren ja jetzt manchmal wirklich nur sekundenlang.
Ja.
Das war, also ich habe da eine gewisse Übung gehabt und da so eine Technik entwickelt, womit das funktionierte. Und ob du es glaubst oder nicht, ich hatte eine 240er VHS-Kassette voll mit Mainzelmännchen-Spots.
Wow.
Leider ist die irgendwie abhanden gekommen. Aber man kann die Mainzelmännchen also auch ganz toll so auf YouTube mal schauen, weil diese Idee, die ich als Kind da hatte, die hatten, glaube ich, mehrere Leute. Denn es gibt diese Compilations mit den Spots aus den 70er und 80er Jahren.
Ja, ja.
So, kann man sehen. Ja, aber bei dem Super 8 Film, den wir hier sehen, handelte es sich ja nicht um einen Zusammenschnitt verschiedener einzelner Spots, sondern es war ein Mischfilm sozusagen.
Mhm.
Ein Film mit Schauspielern und den Mainzelmännchen.
Genau.
Und der lief, wenn ich mich recht erinnere, auch, ich schätze mal so 76 oder sowas, 77 vielleicht, ich weiß es nicht, lief der im Vorabendprogramm auch in Einzelteilen. Dazu muss man wissen, dass der Film, er ist auf DVD erhältlich, aber er versteckt sich da so ein bisschen. Man muss da schon genau wissen, auf welcher DVD der steckt. Der Film hieß Die Entführung der Mainzelmännchen. Der Haupttitel war Mainzelmännchen Sender Nordlicht.
Mhm, genau.
Und der lief halt im ZDF im Vorabendprogramm in mehreren Episoden. Und ich habe den damals auch mit Spannung verfolgt. Ich fand den super. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen?
Ich kenne den auf Super 8. Ich kenne nicht die Fassung aus dem Fernsehen, weil der ist an mir vorbeigegangen, aus welchem Grund auch immer.
Ja. Ja, er war im Ursprung etwas länger, wenn man jetzt alle Teile hintereinander hatte.
Mhm.
Er ist ja doch sehr kurz, also 4x33 Meter. Ich habe meine auf eine 120-Meter-Spule bekommen.
Ja, macht Sinn.
Alle vier Teile. und die 120 Meter Spule ist auch nicht voll.
Mhm. Ne? Okay.
Ja, aber was wollte ich sagen? Also, der war im Ursprung etwas länger. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang er war, aber ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht so eine halbe Stunde Laufzeit hatte, mhm, insgesamt. Mhm. Ne? Und Kurt Schmidtchen spielt mit. Den kennen wir alle aus Nonstop Nonsense.
Natürlich.
Ja. Und die Story ist ganz, ganz schön. Also es gibt einen Piratensender, der wenig Zuschauer findet, weil das Programm so langweilig ist. Und der Chef des Piratensenders sieht an Bord seines Schiffes, ja, Piratensender, ne, mhm, kommt natürlich von dem Schiff.
Na klar.
Sieht an Bord im Fernsehen die Mainzelmännchen und kommt auf die Idee, seinen Funker loszuschicken, mit einem Gehilfen die Mainzelmännchen zu entführen. Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals.
Kein Problem.
Die Mainzelmännchen zu entführen, um dann sie für den Piratensender arbeiten zu lassen. Das lassen sich die Kerlchen, natürlich werden die entführt, weil sie eben hilfsbereit sind. Die werden unter einem Vorwand gelockt. Aber das lassen die Kerlchen sich natürlich nicht gefallen. Die machen dann also allerhand Späße, die da nicht hingehören und gehorchen natürlich nicht. Und es ist so eine, ja, ich würde fast sagen, es ist ein Roadmovie, weil die werden also ständig irgendwie verfolgt, dann entwischen sie wieder und dann werden sie wieder eingefangen und also sehr kurzweilig, dieses, mhm, Ding.
Ja.
Macht richtig Spaß.
Ja.
Auf Super 8 auch ziemlich rar, würde ich sagen. Die tauchen nicht so oft auf und schon gar nicht irgendwie alle vier Teile zusammen.
Mhm.
Und tolles Ding. Schwankt bei mir in der Qualität von Teil zu Teil auch an der Farbe. Also die sind teilweise rötlich, dann sind sie ganz gut. Aber ja, das ist der Zahn der Zeit, glaube ich. Ne?
Das ist halt so. Ich glaube nicht, dass du alle vier Teile irgendwie, also das Glück hast, wenn du es nicht vielleicht schon sowieso irgendwo hast, zu sagen, ich habe alle vier Teile irgendwo in Aqua oder mit perfekter, ja, Quali. Ich glaube, das Glück haben wir nicht. Und wie du sagst, es taucht halt auch immer mal wieder nur ein Teil auf oder es sind mal zwei aneinander gekoppelt ohne Hüllen. Ja, ja, ich habe sie mal besessen. Das ist 20 Jahre her und ich habe sie verkauft. Das ist jetzt mein persönliches, oh mein Gott, ich Depp.
Ja. Ja,
tut mir leid,
also wirklich, heute, wirklich schöne Filme, die man wirklich toll mal vorführen kann.
Ja.
Und das mehr fällt mir jetzt zu den Mainzelmännchen gerade auch nicht ein.
Es waren Kultfiguren aus den 60ern, aus den 70er, 80er Jahren. Ja. Heute gibt es sie auch noch, aber heute haben sie diese Bedeutung nicht mehr. Weil wir haben damals als Kinder tatsächlich, wie du schon gesagt hast, wir haben Werbung geguckt, um die Mainzelmännchen zu sehen.
Das ist richtig. So,
das war ähnlich wie mit, das gab es auf einem Regionalsender des ersten Programms. Ich weiß nicht, ob du Ute Schnute Kasimir kennst.
Ja, selbstverständlich.
Ja, es war ja nur eine Frage. Ich habe mir das schon gedacht.
Ja.
Aber das war das ähnliche Phänomen. Du hast Werbung eingeschaltet, du hast, egal was für eine Serie lief, du hast dich total gefreut, gleich kommt Ute Schnute Kasimir, gleich kommen die Mainzelmännchen.
Ja.
Und diese Bedeutung haben die halt heute nicht mehr. Das ist halt so. So, und dementsprechend.
Interessant dabei, entschuldige, wenn, ja, ich dich unterbreche. Ja. Interessant dabei ist ja, dass Ute Schnute und Kasimir ebenfalls aus den Wolf-Gerlach-Studios kamen.
Ja, also richtig.
Die waren also wirklich für beides verantwortlich. Und jetzt fällt mir gerade noch was ein zu dem Mainzelmännchen-Sender Nordlicht. Warst du schon einmal im schönen Rüdesheim am Rhein?
Oh ja.
Oh ja. Dann bist du sicherlich schon mal mit der Kabinenseilbahn gefahren. Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Zum Niederwalddenkmal,
ja,
oben. Ja. Und das machen nämlich die Mainzelmännchen,
genau,
auf ihrer Flucht,
ja,
auch in diesem,
stimmt,
Film.
Stimmt.
Die sitzen in der Kabinenbahn Rüdesheim.
Mhm.
Und ich glaube, dass die Szenen so, die dann in dem Radio- und Fernsehabteil, in der Radio- und Fernsehabteilung von diesem Kaufhaus, das könnte Mainz gewesen sein. Also es würde ja auch naheliegen. Das ist ja alles irgendwie so nah beieinander.
Ja.
Ja, fiel mir noch so by the way ein, weil ich so ein Mittelrhein-Fan bin. Und ja, das ist mir in Erinnerung geblieben mit dieser Kabinenbahn.
Ja. Ich kann abschließend noch hinterher schießen. Ich habe immer noch eine Vinyl Meinzelmännchen-Zitparade. Die haben nämlich auch mal eine Schallplatte rausgebracht, wo sie gesungen haben und wo, glaube ich, auch Wolf Gerlach als Miterzähler und Sänger mit auftauchte tatsächlich. So.
Ja, es gab zwei Teile. Ich habe diese Schallplatten auch.
Ehrlich, es gab zwei? Warum habe ich nur eine?
Ach, okay. Ja, die kam dann irgendwie etwas später. Die war dann aber auch schon wieder qualitativ wesentlich schlechter als diese erste, die ja schon nicht gut war.
Okay. Ja, och, komm, hör auf. Wenn sie anfangen zu singen Spinat mit Eieieiei, dann ist aber, das ist aber Party angesagt im Hause, Löder.
Ja, aber dir wird sicherlich auch aufgefallen sein, dass eben nicht nur Wolf Gerlach mit der Meinzelmännchenstimme dabei ist, sondern da sind dann so künstlich erzeugte Mickey-Maus-Stimmen zu hören, die da irgendwie überhaupt nicht hinpassen.
Das habe ich einfach überhört, damals wie heute.
Okay. Naja,
nun denn. Frag mich bis heute, wo der elfte Finger herkommt. Das nur so als kleiner Insider. So.
Ach Mensch, jetzt habe ich diesen Nostalgie-Flash, denn plötzlich fallen mir alle diese Lieder auch wieder ein. Siehste? Das ist ja grausam. Ja. Nun gut. So, jetzt kommen wir zu einem Film, zu dem ich im Grunde überhaupt nicht sagen kann. Schweinchen Wilber.
Ja, der Wilber.
Ja.
Sag ich dir jetzt offen und ehrlich, so wie es ist, du hast im kurzen Vorgespräch gesagt, du hast gedacht, das wäre Animal Farm. Ich habe das ehrlich gesagt auch gedacht. Das heißt zwar Zuckermans Farm. Ich habe immer gedacht, das wäre Animal Farm und da Schweinchen Wilber wäre mehr oder weniger so titelmäßig damit übernommen.
Ich habe das nicht gedacht. Also die Geschichte dahinter war ja, dass ich einen Film auf einer Filmbörse gekauft habe. Das war im Saalbau in Essen vor gefühlten 30 Jahren.
Mhm.
Und der war halt auf 2x240 Meter in Kunststoffklappboxen.
Mhm.
Und außen drauf stand der Titel Animal Farm.
Ah, okay.
Und der Verkäufer hatte mir den als Animal Farm verkauft und den wollte ich halt unbedingt mal haben. Ich hatte den dann später mal in 16 mm, aber ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich den zu Hause in den Projektor gelegt habe, denn es handelte sich um Schweinchen Wilber. Da hatte also der Verkäufer hatte irgendwie was verdreht oder wusste es nicht genau. Dummerweise wusste ich nicht, bei wem ich diesen Film gekauft habe. Ich war damals noch neu in der Szene.
Mhm.
So.
Ja.
Und den habe ich dann natürlich aus Enttäuschung sofort verkauft. Und das ist der Grund, warum ich Schweinchen Wilber bis heute noch nie gesehen habe.
Ach, guck.
Ja.
Du hast noch nicht mal dir die Mühe gemacht zu sagen, komm, ich gucke mir die beiden 240er-Rollen wenigstens mal an.
Nee, ich war so frustriert, ich habe den also wieder zurücklaufen lassen, wieder verpackt und den sofort bei eBay verkauft.
Ach, sowas. ja, das macht man nicht alles in jugendlichem Leichtsinn so zwischendurch. Ne?
Genau. eBay, glaube ich, war es noch nicht mal. Ich weiß es nicht, wo ich ihn verkauft habe. Auf jeden Fall habe ich ihn sofort abgegeben. Naja. Ich sehe aber hier, was etwas ungewöhnlich ist. Es sind ja 80 Meter Fassungen, aber an der Zahl 5.
Mhm.
Das ist ja nun mal absolut selten bei der UFA, einen Fünfteiler in Zeichentrick herauszubringen.
Kann ich dir jetzt aus dem Stand gar nicht sagen, war es ein zusammenhängender Film, dann würde es Sinn machen, dass man das auch anhand der Titel, wo ich sage, okay, man hat es versucht in Kapitel zu unterteilen, dass man auch einzelne Kapitelsequenzen sehen kann und es gibt halt zusammen dann 400 Meter Spielfilm, aber das weiß ich tatsächlich auch nicht.
Also siehst ja auf den Covern ist ja das Kinoplakat abgebildet, wo der Film hieß Zuckermanns Farm. Mhm. Und ich glaube, das war ein abendfüllender Spielfilm. Mhm. Und aus diesem Spielfilm haben die einfach 5 Teile zusammengeschnitten. So würde ich mir das erklären.
Der ja mit 400 Metern Gesamtlauflänge dann durchaus auch ausreichend ist. Also wenn es so dann
naja, viel kann ja nicht fehlen. Ich weiß nicht, wie lang diese Filme waren, aber so viel wird da nicht mehr fehlen, glaube ich, ne? Mhm. Bis zur Komplettfassung. Ja.
Ich bin ähnlich ratlos wie du, was Schweinchen Wilber angeht, sage ich dir so, wie es ist. Also von daher, das ist mit Abstand unter all denen, die im Katalog vorkommen, den ich bisher am wenigsten Beachtung geschenkt habe. Und das ist noch nicht mal böse gemeint, aber es ist halt, hat sich noch nicht ergeben.
Ja, so, genau. Und ja, dann können wir da auch weiter nichts zu sagen, bevor wir jetzt irgendwelche Fantasiegeschichten herauskramen.
Genau.
kommen wir zu Heidi.
Ja, die Heidi.
Da kannst du sicherlich ein bisschen was zu erzählen, oder?
Also zur Geschichte Heidi an sich kann ich dir sagen, du kannst es dir fast nicht vorstellen, wie der kleine Michael als Kind immer regelmäßig zur Sendezeit vorm Fernseher gesessen hat und Heidi förmlich inhaliert hat. Das hat unter anderem einen Grund gehabt, also ich bin von Kleinkind an mit meinen Großeltern 2 bis 3 Mal im Jahr in die Berge gefahren, nach Österreich, Osttirol, Karls am Großglockner. Und das, wie gesagt, über 13 Jahre oder 14 Jahre sogar, immer an denselben Ort. Und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass in Karls am Großglockner, beziehungsweise direkt angrenzend der, wie schon erwähnte, Großglockner ist, der höchste Berg Österreichs. Das ist ein ganz toller Anblick und so weiter. Ich liebte Karls am Großglockner und Heidi passte natürlich komplett in meine kindliche Vorstellung, weil wenn wir in die Berge gefahren sind, bin ich auch immer im Geiste zu Heidi gefahren, auch wenn ich sie da nie gesehen habe.
Das kann ich mir natürlich vorstellen. Ja. Als Kind, tickt man da, glaube ich, auch noch ein bisschen anders. Man überträgt so Sachen, die sich eingeprägt haben, auch auf seine Umwelt.
Ja.
Und vielleicht wünscht man sich, wenn man dann in die Berge fährt mit seinen Eltern in Urlaub, auch einfach, dass es so sein soll wie bei Heidi, weil es alles so anmutet. Natürlich, die Geschichte spielt in der Schweiz.
Ja, das ist klar.
Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da sagst. Und es ist ja genau wie die anderen Fernsehserien mit diesen Figuren, die eigentlich alle übergroße Münder hatten und auch zwischendurch mal einfach nur mit offenem Mund sekundenlang verharrten und trotzdem sprachen.
Ja.
Es ist ja eine deutsch-japanische Koproduktion.
Ja.
Und da denke ich, ja, das war in Japan Massenware, die da angefordert wurde.
Mhm.
Und warum? Weil in Deutschland ja, gut, ich meine, vor dem Krieg hatten wir das Zeichentrickstudio von Hans Fischer-Kösen, der in die Fußstapfen von Disney getreten ist im Grunde und kleine Episodenfilme hergestellt hat, die zu der damaligen Zeit fantastisch waren in ihrer Ausführung. Dann kam der Krieg und nach dem Krieg hat Fischer-Kösen dann hauptsächlich Werbefilme gemacht. Mhm. Also Zeichentrick für Aral, für, weiß ich nicht, irgendwie Waschmittel und solche Sachen. Und man erkannte eigentlich immer die Figuren auch an seinem Stil. Kurzum, was ich damit sagen wollte, es hat sich leider in Deutschland kein großes Trickfilmstudio etabliert.
Mhm.
Und es war eigentlich eine logische Schlussfolgerung daraus, dass das ZDF, wenn es denn so eine Serie mit ganz vielen Folgen produzieren wollte, sich Hilfe im Ausland geholt hat.
Mhm.
Die wahrscheinlich auch gar nicht so teuer war. Könnte ich mir vorstellen, denn Japan hatte die Studios, hatte Unmengen von Zeichnern und die haben am Fließband Zeichentrickfilme produziert.
Mhm.
Von daher könnte das einer der Gründe sein. War jetzt einfach mal so aus der Mottenkiste gegriffen. Bei Heidi kann ich dazu sagen, dass ich auch da die Erfahrung gemacht habe, dass sich die 80 und die 33 Meter irgendwie überschnitten.
Mhm.
So, das ist mir da schon aufgefallen. Und es ist ja hier aufgeführt, sind 4 Teile in 80 Meter Kolorton.
Mhm.
Da gab es aber dann später nochmal 4 Teile, genau wie bei der Biene Maya,
die dann
später rauskamen mit weiteren Episoden. Die sind jetzt halt hier noch nicht da, weil sie wahrscheinlich noch nicht auf dem Markt waren.
Mhm.
Und insgesamt sind die natürlich, 80 Meter ist natürlich für so eine komplette Folge aus so einer Serie ein bisschen wenig, weil ich weiß nicht, wie lange liefen die denn im Fernsehen, aber ich denke doch so bestimmt mal eine halbe Stunde oder
ja,
so, ne, eine
es
Folge.
Ja, waren glaube ich zwischen 21 und 23 Minuten ungefähr.
Okay.
Ungefähr.
Also Also wäre man vielleicht mit 120 Meter etwas besser gefahren.
Sicherlich, ja. Wobei dann vielleicht da wieder, was ich vorhin gesagt habe, zum Tragen gekommen wäre, dass man sagt, okay, 120 Meter wären gleich 149 Mark gewesen und die wollte man für Kinder halt nicht ausgeben.
Ja, dazu kann ich sagen, ich glaube, ich habe das schon mal angerissen in irgendeinem anderen Podcast, ich weiß es aber nicht mehr so genau. Ich habe die ersten 15 kompletten Folgen von Heidi aus Japan auf Super 8. Da ist also eine Folge auf 180 Metern. Und das habe ich dann auch mal versucht selber zu vertonen. Das ist mir nicht so ganz gut gelungen. Mhm. Dann habe ich es auch aufgegeben. Also ich glaube, von den 15 Folgen habe ich nur zwei vertont. Die restlichen müssten irgendwann mal vertont werden. Aber es lohnt sich nicht wirklich. Da sind, glaube ich, 4 oder 5 Folgen dabei, wo die Farben wirklich sehr schön sind. Mhm. Und der Rest ist eigentlich Schrott.
Okay.
Und das würde sich eigentlich zum Vertonen gar nicht mehr lohnen. Aber ich habe die mal ganz günstig irgendwo bekommen. Ich glaube, eBay Italien oder sowas. Mhm. Da wurden die angeboten. Ich habe da ganz wenig Geld für bezahlt. Und damit wollte ich jetzt eigentlich gerade nur zum Ausdruck bringen, dass es also auch komplette Folgen gab, aber eben nicht in Deutschland.
Okay. Was man zu den Farben vielleicht noch sagen kann, gerade bei der UFA, die sind eigentlich durchgängig gut. Also ich habe noch keine, zumindest von den ersten 4. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei der Biene Maya auch. Da sind alle farblich, die ich bisher hatte, alle perfekt. Ja. Im Grunde nahezu perfekt. Also da gab es nichts dran auszusetzen und auch tontechnisch habe ich da keinerlei Probleme gehabt bisher.
Ja, so habe ich es auch in Erinnerung. Ich habe sie nicht mehr, die Heidi-Filme, aber so war das damals auf jeden Fall auch.
Ich muss ganz kurz noch auf den Katalog nochmal eingehen. Da steht irgendwas von einem Super 8-Set, das es gegeben hat.
Ja, das taucht hier irgendwie im Katalog überhaupt nicht auf. Ne?
Richtig.
Das ist mir also auch aufgefallen.
Ja.
Was das auf sich hat, ich kann es, also zum Super 8-Set gehören. Einmal 17 Meter Super 8 Color Sturmfilm, einmal Heidi als Schlüsselanhänger, eine Heidi zum Aufblasen. Also eine Heidi zum Aufblasen, circa 45 Zentimeter groß.
Immerhin.
Ein knallbunter Prospekt über alle Heidi-Abenteuer und lustige bunte Aufkleber. Ja, wie kam man denn an dieses Set? Das würde mich also wirklich auch mal interessieren. Was musste man da machen?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht musste man das irgendwie. Es steht im, wenn ich hier gucke, gibt es ja auf der rechten Seite, wo jeweils die 17-Meter-Fassungen stehen, steht dann halt eine 1, eine 2, eine 3 und dann steht eben da noch Super 8Z unter der 2. Und das konnte man offenbar bestellen. Also ganz regulär.
Tja, ich weiß nicht, vielleicht, aber da ist ja jetzt auch keine Preisliste dabei.
Ne? Nee.
Musste man die vielleicht beim Händler erfragen, die Preise? Oder?
Vermutlich, ja. Es gab ja die Standardpreise, aber für das Set musste man vermutlich den Händler fragen, was es denn da gibt. Aha, kann ja so teuer nicht, also vielleicht, was weiß, so teuer nicht gewesen sein.
Naja, bei 17 Meter und ein Schlüsselanhänger und eine Frau zum Aufblasen. Ich meine, die sind ja jetzt im Orion-Shop auch nicht so teuer.
Ja, das stimmt. Und da kriegst du keine Schlüsselanhänger.
Gut, lassen wir das.
Okay.
Pinocchio steht hier als nächstes bei mir.
Ach, wie schön, ja. Pinocchio ist eine Zeichentrickfigur, also gerade aus der Serie, aus dieser japanischen Anime-Serie, die meine Frau überhaupt nicht leiden kann. Meine Frau hasst Pinocchio. Speziell diesen Pinocchio, weil er ihr furchtbar auf die Nerven geht, weil er einfach laut und hektisch ist und die Stimme ganz fürchterlich. Und ich liebe ihn, weil er einfach laut und hektisch ist und die Stimme ganz fürchterlich. Also von daher.
Da muss ich deiner lieben Frau Natascha beipflichten. Ich mochte die Sendung als Kind schon nicht. Nicht nur, dass dieser rotzfreche, hyperaktive Pinocchio ständig durch Bild stalzte, sondern diese Ente mit dieser grausamen Stimme, das hat mir den Rest gegeben.
Gina,
also,
ja.
Ja, also dass ich, also der eine oder andere Burnout bei mir in meinem Leben ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass ich mir sowas im Fernsehen angesehen habe. Also,
ich verstehe.
Nein, also ich fand den doof. Es gab eine andere Serie, die fand ich super. Hat man nie mehr was von gehört. Hieß Marco. Mhm. Spielte irgendwie in Italien. Mhm. Und die habe ich verfolgt als Kind. Aber Pinocchio habe ich, also wenn der kam, habe ich irgendwie den Fernseher ausgemacht, bin draußen spielen gegangen.
Ja. Ich verstehe.
Ja, aber gut, die Geschmäcker sind halt verschieden. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich es heute sehen würde, vielleicht würde es mir ja mittlerweile ganz gut gefallen.
Nein.
Ich weiß es nicht.
Nein, ich glaube nicht.
Nein.
Ich glaube nicht. Es hat vom Flair, vom Style überhaupt nichts verloren im Gegensatz zu damals. Und ich muss dazu sagen, also was ich als Kind noch toll fand, geht mir heute auch so ein bisschen auf den Keks, weil ich heute da sitze und auch so ein bisschen mit der Sicht aus eines Erwachsenen und denke mir, wieso macht dieses Ding eigentlich ständig denselben Scheiß? Also immer wieder die gleichen Fehler, er fällt immer wieder auf alles Mögliche rein, er lässt sich immer wieder von Fuchs und Katze irgendwie über den Tisch ziehen und es ist unnötig in die Länge gezogen mit allem. Also
naja, er ist halt ein Holzkopf, ne?
Ja. Genau, so ist es. Und ich sehe es halt auch aus heutiger Sicht, bin ich halt ähnlich, dass ich sage, ja, so doll war es im Nachhinein nicht. Und da ist mir Ciao Marco, davon abgesehen, auch mit der viel schöneren Titelmusik, auch wenn ich Mary Rose sehr schätze bei Pinocchio.
Ja.
Aber Ciao Marco hat die schönere Titelmusik.
Und
von daher ist mir die Serie, obwohl sie sich auch sehr lange hinzieht, ja, man kann das vielleicht ganz kurz erklären. Ciao Marco ist ja der Junge, der auf der Suche nach seinem, jetzt hilf mir mal, Vater oder Eltern generell war und hat dadurch viele Abenteuer erlebt. Das ist ja bei Pinocchio ähnlich. Er erlebt auch viele Abenteuer. Ja. Er versucht ja auch seinen Geppetto wiederzufinden. Aber es ist halt im Gesamten so ein bisschen, Elefant im Porzellanladen. Und da ist Marco deutlich sanfter. Auch wenn es den Marco leider nicht auf Super 8 gibt, soweit ich weiß.
Ja, genau. Ja. Richtig. Mhm. Ja. Und ist ja, also alle diese Figuren sind ja im Grunde typische, also tragen so typische Erscheinungsbilder mit sich herum der 70er Jahre, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Vom Stil her. Und da weiß ich noch, dass ich also auch schon, ich fand diese Frisur von diesem Pinocchio schon kacke, weil der sah aus wie so ein Playmobil-Männchen.
Ja, das ist richtig.
Ich bin ja immer kurze Haare-Fraktion gewesen, immer schon. Ich habe als Kind auch keine langen Haare gehabt, wie die anderen Kinder in meiner Klasse. Mhm. Wie auch immer, er ist mir unsympathisch. Und wenn ich mir dieses Bild da so angucke, dann sehe ich ja unten auch diese grausam quäkende Ente. Und Fuchs und Kater. Auch den Fuchs fand ich ganz merkwürdig so. Der war so merkwürdig animiert. Das war einfach nicht mein Ding. Also ich konnte da nichts mit tun.
Ja, es ist, wenn du so, ich sag mal, man kann es, wenn ich jetzt Heidi sehe, die Zeichentrickserie, die ist durchaus kindgerecht auch, die ist ganz völlig in Ordnung. Und wenn ich andere Heidi-Verfilmungen sehe, dann passt es trotzdem irgendwie zusammen. Ähnlich ist es so. Und das bei Pinocchio gibt es ja auch einiges an Verfilmungen, aber die passen alle nicht im Ansatz zur Zeichentrickserie, beziehungsweise umgekehrt. Die Zeichentrickserie passt nicht im Ansatz zu den anderen Verfilmungen. Es gab eine sehr schöne Pinocchio-Fernsehserie mit unter anderem Gina Lollobrigida als
gute Fee. Ah, die habe ich gesehen damals.
Die ist so toll. Ja. Die ist so toll gemacht.
Oh, die war so ein bisschen mystisch, kann ich mich erinnern. Ne?
Genau.
Ja, die war toll.
Und,
ja, das stimmt.
Die passte auch. Da kamen auch all die Figuren vor. Aber die waren alle halt nicht so fürchterlich nervig. Und man fiebert in dem Fall mit der Figur Pinocchio auch mit. Und bei der Zeichentrickserie, wie gesagt, als Erwachsener sage ich mittlerweile, warum kommt eigentlich keiner und zündet den Holzkopf an? Aber es passiert So, und von daher ist das vielleicht so, das passt halt einfach so nicht. Heidi passt zu den Serien, bei Biene Maja gab es glaube ich nicht so wahnsinnig viele Verfilmungen, also kann ich da keinen direkten Vergleich ziehen. Was ich hier sehe, ist, dass es für Pinocchio ein ähnliches Set gab, nur mit einem Pinocchio zum Aufblasen, aber ansonsten war es das Gleiche.
Ja, war es nicht bei Pinocchio so, es ist ja halt so lange her und ich habe die Serie auch nicht verfolgt, aber war es nicht so, dass er auf dem langen Weg, um Geppetto wiederzufinden, hat er nicht eigentlich das Bestreben gehabt, ein braver Junge zu werden?
Ja, genau. Das funktioniert aber halt über 51 Folgen nicht. Das funktioniert erst in Folge 52, sofern es die gab, ich weiß nicht.
Also das ist ja, also dann ist es darauf zurückzuführen, dass er als Holzmarionette, die zum Leben erweckt wurde, wahrscheinlich gar nicht agieren konnte wie ein braver Junge.
Er wollte ja immer ein echter Junge sein. So, und das war ja so sein Ziel. Und dann halt ein braver, echter, aber nein.
Ja.
Es klappt nicht.
Ja, ja.
Von daher. Ist es dann halt auch.
Früher hätte man vielleicht Zappel-Philipp-Syndrom gesagt. Heute heißt das ja irgendwie anders.
Ja, heute heißt es ADHS und wird mit Ritalin behandelt. Das ist dann so. Hätte man damals machen sollen, wäre die Serie ganz kurz ausgefallen.
Ach, der arme Kerl, ich glaube, dem wächst gerade die Nase. Du. Also, vielleicht sollten wir den zur Seite legen.
Okay.
Bei mir kommt als nächstes noch Bugs Bunny und seine Freunde.
Genau, ganz, ganz viele Bunny-Cartoons, ja.
Ja. Ja, das war eine Übernahme von Technofilm aus Italien. Die hatten also diese Filme als 45-Meter-Fassungen in Glasboxen herausgebracht. Mhm. Und die UFA hatte den Deal mit Technofilm und die sind nahezu identisch, wenn auch bei Technofilm einige Filme auf den Markt gekommen sind, die die UFA nicht mit ins Programm aufgenommen hat. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an Episoden mit dem tasmanischen Teufel. Mhm. Das habe ich nämlich aus Italien bekommen und dann auch nachvertonen lassen. Die sind durchweg toll. Und bei Bugs Bunny und Schweinchen Dick und so weiter ist es immer so eine Sache mit der Synchro. Mhm. Also es gab im deutschen Fernsehen gab es ja zuallererst die Serie Schweinchen Dick. Das war so Anfang der 1970er Jahre. Da tauchten die Looney Tunes zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf. Ja. Und dann gab es ja später noch, du erinnerst dich sicherlich, die schnellste Maus von Mexiko.
Na klar, ja.
Ja, ne, Speedy Gonzales, das war eine eigenständige Serie. Und dann gab es ja noch diese Bugs Bunny-Geschichte, die hieß im Original die Bugs Bunny Show. Ich weiß jetzt nicht mehr den Titel in Deutschland, vielleicht weißt du das noch.
Oh nee, das war dann aus dem Stand nicht. Ich kann mich an eine Serie mit Bugs Bunny erinnern, wo gesungen wurde mit Daffy Duck, das ist die große, bunte Bunny-Show. Aber das war wahrscheinlich später, ne?
Nein, das meinte ich.
Das also
dann war es die große bunte Bunny-Show.
Ja, irgendwie so.
Dass dir der Titel wieder eingefallen ist. Denn da wurde Bugs Bunny ja von Gerd Westbaum synchronisiert.
Ja.
Und das ist jetzt hier auch schon wieder irgendwie alles ganz anders. Wahrscheinlich haben die für die UFA-Veröffentlichung die Dinger einfach komplett einmal synchronisiert mit ganz anderen Sprechern, weil es ähnelt nicht diesen Versionen, die man vielleicht in der einen oder anderen Fernsehserie gesehen hat. Das ist mir immer aufgefallen, dass die Sprecher irgendwie doch anders waren. Aber letztendlich haben die wirklich hier eine ganze Menge an Cartoons auf den Markt gebracht. Aber was da jetzt ein bisschen ärgerlich war, das ist also, es gab immer diese 45 Meter Originalkartons in der Originallänge einzeln zu kaufen. Und diese wiederum wurden dann in Fassungen zu jeweils 80 Metern, da waren dann zwei Cartoons hintereinander, oder 120 Metern mit drei Cartoons hintereinander veröffentlicht. Und die hatten dann aber leider auch wieder alle eigene Titel. Und es stand eben auf der Rückseite immer ganz klein drauf, diese Fassung besteht aus den Originalfolgen, und dann waren die Folgennummern aufgeführt, aber nicht die Titel. Also wenn man das nicht komplett auf dem Schirm hatte, dann konnte es passieren, dass man also eine 120 oder eine 80 Meter Fassung gekauft hat, die man aber komplett schon in 45 Meter zu Hause hatte, die einzelnen Teile. Das war so ein bisschen unglücklich. Das verwirrt mich sogar heute noch. Ich habe mir dann irgendwann mal die Mühe gemacht und die Bestellnummern einfach mal rausgeschrieben mit den dazugehörigen Titeln und die mit mit den Komplettfassungen, also mit diesen drei Fassungen auf 120 Meter verglichen, um einfach mal herauszufinden, welche Einzelcartoons denn jetzt in diesen 120 Meter Rollen und in den 80 Meter Rollen stecken.
Okay.
Das ist also das, was wir jetzt hier sehen an 45 Meter Fassungen, ist alles, was die UFA veröffentlicht hat. Die 120 und 80 Meter Fassungen waren komplett aus diesen einzelnen Filmen zusammengestellt.
Mhm. Das war bestimmt eine Menge Arbeit, das alles mal rauszufinden, wo was hingehört, oder?
Ich hatte Glück, ich hatte damals Kontakt zu Top-Filmen in den Niederlanden, in Amsterdam. Mhm. Und zwar der Herr hieß Joe van der Kloyt. Mhm. Der hatte in Amsterdam einen der letzten Super 8-Shops und hat auch so Online-Handel betrieben. Beziehungsweise der hatte so Kataloge, die der verschickt hat. Und dann konnte man das, glaube ich, bestellen. Mhm. Ich habe also ganz oft mit dem Herrn telefoniert. Er ist leider mittlerweile verstorben. Mhm. Und es war aber auch so, dass zu Lebzeiten nebenan im Haus ein Brand stattgefunden hat, ausgelöst von feiernden Studenten.
Oh nein.
Und dieser Brand hat sein komplettes Super 8 Lager vernichtet.
Oh nein.
Und er stand im Grunde vor dem Nichts und hörte dann natürlich mit dieser Geschichte auch auf.
Na ja, klar.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich stand mit dem ganz gut und der hat mir etwas zukommen lassen, was nur für Händler bestimmt war in den 70er Jahren. Und zwar war das ein total schön gebundener Ordner und da waren alle Einlegecover im Original abgeheftet von allen Fassungen, die die UFA mit den Looney Tunes damals herausgab.
Ah, okay. Schön.
Das war super. Ich habe die dann hinterher auch, muss ich leider gestehen, benutzt, wenn ich eine Fassung mir zusammengeschnitten hatte aus Einzelcartoons und dann eben dieses 120 Meter Cover nicht hatte, habe ich es einfach da rausgenommen und hab mir das dann selber gebastelt.
Na gut.
Aber weil du ja sagtest, das war mühselig, mühsam, aber das war mit diesem Katalog war es total einfach.
Ja, gut, dann ja, das natürlich, klar.
Zuzuordnen, ne?
Ja, mit Gewalt hätte ich ja auch gekonnt. Okay.
Ja,
ja, schön. Also, ich kann da gar nicht so viel sagen zu dem Thema. Ich habe zwar zwei oder drei von genau diesen Cartoons, aber ich gestehe, abgesehen von Bugs Bunny und der Serie damals, habe ich nicht so wahnsinnig viel Affinität zu den Looney Tunes. Die sind nicht so ganz meins.
Ja, ich mochte sie eigentlich immer. Und da bleibt zu den UFA-Veröffentlichungen vielleicht noch zu sagen, die sind qualitativ alle nicht so schlecht, finde ich. Mhm. Die haben ein Manko, die haben also nur die Haupttonspur. Und im Laufe der Jahre sind meine teilweise etwas wellig geworden, weil eben die Ausgleichsspur fehlt.
Ja.
Und insgesamt hatten die alle ein ziemlich grobes Korn. Mhm. Ich weiß nicht, welches Material die verwendet haben.
Okay.
Aber das sieht man halt, wenn man groß projiziert, dann sind die sehr grobkörnig, aber sie haben durchweg schöne Farben.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, bei meinen auch so. Sie sind nicht perfekt, aber sie sind gut. Das ist in Ordnung. Ja, man sieht ihnen ein bisschen das Alter an, aber das stört auch nicht weiter dann in dem Fall. Ist korrekt.
Es gibt eine 120 Meter Rolle mit drei Cartoons, die ich recht früh gekauft habe, als es Super 8 noch in den Fotogeschäften gab. Da waren die aber schon runtergesetzt und das war so einer der ersten Filme, die ich mir von meinem Taschengeld gekauft habe, die große Schweinchen-Dick-Show. Und da sind halt eben drei Cartoons hintereinander.
Mhm.
Und da ist unter anderem eben diese Daffy Duck-Geschichte drauf als Sherlock Holmes.
Mhm.
Und Bugs Bunny im Ersten Weltkrieg gegen den Baron. Irgendwie fliegt er da in seinem Doppeldecker.
Ja.
Und was war der letzte? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall, das ist einer dieser Filme, die ich gerne auch mal so als Vorfilm zeige, wenn wir irgendwie Leute zum Super 8 gucken einladen, weil der ist da kurzweilig. Und das gefällt mir halt an diesen Looney Tunes Cartoons ganz gut, dass die sind so massenkompatibel.
Ja, das ist schon richtig. Ne? Das ist schon richtig, ja.
Ja.
Das stimmt.
Ja. Ja, dann haben wir jetzt nochmal die Biene Maya hier, sehe ich. da habe ich ja schon alles, was ich wusste,
ja,
im Video erzählt.
Alles schon zugesagt. Für die, die es noch nicht wissen oder gehört haben, wir haben ja auch einen YouTube-Kanal mit Videos, Flimmerkino. Und da hat der Thorsten eine wunderschöne Rubrik namens Trickkiste. Und da findet ihr nämlich unter anderem das Biene-Maja-Video, wo er sehr genau auch mit Ausschnitten und allem Möglichen auf diese Veröffentlichungen eingeht. Also wer da was zu sehen möchte mit bewegten Bildern, einfach mal reinschauen bei uns. Und ja, das wollte ich einfach nur mal erwähnt haben. So.
Ja, gute Idee. Ja, hatten wir ja im Grunde überschneidet sich das ja mit Pinocchio und Heidi.
Im Grunde ja. Wieder mit Super 8Z und aufblasbarer Biene Maja. Toll.
Ja, und auch hier gab es 4 Teile zu 80 Meter. Später, dann hatte ich ja vorhin erwähnt, nochmal 4 Teile zu 80 Metern. Und ja, also ich hatte die Erfahrung gemacht, in meiner Erinnerung waren die 33 Meter Fassungen einfach Ausschnitte aus den 80 Meter Fassungen, wobei der liebe Andreas Schmielewski mich da berichtigt hat nach meinem Video im Kommentar.
Mhm.
Und er meinte, dass es durchaus Szenen gibt in 33 Meter, die in den 80 Meter Fassungen nicht vorkommen, aber er sagte auch gleichzeitig, wenn ich mich recht erinnere, es handelt sich dabei aber nur um Sekunden. Das kann ich nicht nachprüfen, weil ich die Filme nicht mehr habe, diese 33 Meter Filme. Und selbst wenn es so wäre, hätte ich, glaube ich, die Muße nicht mehr ein paar Sekunden in die 80 Meter
Fassung reinzuschneiden. Nicht zwingend. Sehe ich ähnlich. Aber,
natürlich, ich meine, Andreas ist natürlich der größte Freak von uns allen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er solche Sachen in Angriff nimmt, aber das übersteigt meine Kompetenz. Vor solchen Dingen kriege ich Hirnsausen.
Aber es gibt mit Sicherheit Enthusiasten, die das machen und die sagen, okay, ich schneide mir, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, die schneide ich mir rein. Ich habe nicht mal die Muße, sage ich immer wieder gerne bei Superman, den Dreiteiler, mir die einzelnen Szenen, die sehr kurzen einzelnen Szenen aus dem Einteiler dort einzuschneiden. Maximal würde ich die Schlussszene dranhängen, also das ist ja, da gibt es nämlich zwei unterschiedliche Enden. Da hat der Einteiler nämlich das eigentliche Ende und der Dreiteiler eben nicht. Also da würde ich mich noch drauf einlassen und sagen, okay, die packe ich noch dran, weil es noch eine Minute ist. Aber tatsächlich bei so Sachen wie der Biene Maja da jetzt für ein paar Sekunden, nee.
Ja, ich kann mir das auch immer nicht merken. Wenn ich das dann rausgeschnitten habe, spätestens dann, wenn ich es einfügen will, weiß ich nicht mehr, was es war und so. Das ist... Dann ist es hinterher schlimmer als vorher.
Was macht also denn der Pinocchio da im Bienenstock?
Das ist mir das können wir in Zukunft mal gerne besprechen, falls wir mal Laurel und Hardy besprechen sollen. Mhm. Da ist es mir nämlich passiert. Weißt du, also da habe ich was entdeckt, da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja alles aus einem Film. Das waren dann so, weiß ich nicht, mal 33 Meter, mal 45 Meter, mal 80 Meter oder was weiß ich. Und dann habe ich die irgendwie zusammengeschnitten, aber die Chronologie war so scheiße hinterher, dass ich dachte, was hast du denn da jetzt gemacht? Das kann sich ja kein Mensch angucken. Ne?
Ja.
Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Also ich vergesse das einfach. Was hast du jetzt da rausgeschnitten und an welchen Teil muss denn das jetzt nochmal dran? Also das ist nichts für mich.
Ja,
das gebe ich ganz offen zu.
Ich verstehe. Ja. Also ich habe das damals beim Exorzisten gemacht, weil da gibt es viele Szenen, die man einschneiden kann zwischen Einteiler und Dreiteiler und ich bin fast verzweifelt, bis ich also die Fassung so hatte, wie sie sein soll. Ich habe das im Video, was ich gemacht habe, gar nicht so erwähnt, aber ich hätte am liebsten dieses ganze Ding genommen und vor die Wand geschmissen, weil du hast so viele einzelne Filmstreifen dann und dann bist du hier dran und du denkst, Moment, welche Szene war das denn jetzt noch und hier und da und du kommst so schnell durcheinander, wenn du da nicht hundertprozentig organisiert bist und das bin ich definitiv nicht.
Oh, fürchterlich. Und dann noch in unserem Alter, ne?
Ja, eben.
Vor 30 Jahren hätte man das vielleicht sogar hinbekommen, aber ne?
Ja.
Wie sagt der Niederrheiner so schön, wenn der in allen nachgeht, ne? Dann klappt das alles nicht mehr so.
Genau,
ne?
Genau.
Ja, naja, gut. Siehst du, wir haben auch immer wieder was zu lachen, das ist ja schön. Na, wir nehmen es nicht so bitter ernst. So. Und das, glaube ich, ist auch der Sinn eines Podcasts, der sich mit solchen Dingen befasst.
Du, wenn ich einen politischen Podcast hätte machen wollen, dann hätte ich das sicherlich gelassen. Okay.
Ja, das
so.
Ne? Ja.
Dann kommen wir zu ein paar ikonischen Figuren, die man ja aus der Geschichts- und Märchenwelt, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, kennt, nämlich Max und Moritz.
Richtig. Könnte man mit viel Fantasie, obwohl es keine Sprechblasen gab, aber vielleicht so als den ersten Comicstrip in Deutschland bezeichnen.
Mhm. Ja. Na? Ja, ja.
Ich weiß, stimmt, dass Rolf Kauka sich auch auf Max und Moritz immer berufen hat, wenn er irgendwelche Publikationen gemacht hat. Mhm. Es gibt ein ganz seltenes Buch von Rolf Kauka, das heißt Von Max und Moritz zu Fix und Foxy. Sehr viel Selbstbeweihräucherung, der Mann war ja nicht ganz einfach, aber doch ein paar interessante Sachen drin, und da sagt er eben auch, da schreibt er eben auch das, was ich eben gesagt habe, dass es im Grunde die Vorläufer der deutschen Comicstrips gewesen sind, und mhm, das kann ich bejahen, also das sehe ich so, ja.
Okay. Ja? Es gab sieben Teile, sieben Streiche, sieben Teile, A 45 Metern. Jetzt hilf mir kurz, die gab es sowohl in, ach so, da steht's ja auch mit Ton
da
und
steht's, Sturm.
Ja, ist ja gut, ja, ich nehme alles ja zurück. So gab sie mit und ohne Ton, ja.
Ja, richtig. Ich habe sie alle gehabt, mal. Mhm. Habe sie dann aber auch getauscht gegen irgendwas, weiß ich noch. Also entweder man kennt das Buch und mag diese Geschichten, oder es geht mir da so ähnlich wie beim Strobelpeter. Den mochte ich ja auch nie, ne? Das ist ja irgendwie so, das ist ja so ein Angstbuch irgendwie für Kinder, ne?
Ja, ja.
Und auch die beiden Jungs hier waren ja nicht ohne.
Und es ist ja generell, Wilhelm Busch hat ja eigentlich mehr Horror-Stories geschrieben als Kindergeschichten. Also sie enden ja alle nicht gut, ne?
Ja, genau. Und also schön anzusehen sind die alle mal, denn die Filme sind, sag ich mal, sehr nah an dem Original animiert. Halt mit bewegten Bildern, klar, ne, in dem Trickfilm, mhm, aber es erinnert doch sehr an die Originalvorlage aus dem Buch.
Mhm.
Meine hatten durchweg tolle Farben. Und was mir aufgefallen ist, es ist halt, also man muss sich das so vorstellen, es sind ja die einzelnen Streiche. Jeweils immer zu einem Teil.
Mhm.
Und die werden halt, also das Buch wird im Grunde vorgelesen, und zwar von Heinz Rühmann, während dann die bewegten Bilder gezeigt werden.
Ah, okay.
Ne? Und das hat so ein bisschen so dieses, ja, das hat so ein bisschen so dieses Märchenvorlesen, Ding irgendwie, ne? So, also die sprechen da auch nicht, ne? Das macht es vielleicht auch so authentisch, weil sie keine Stimmen haben, sondern die Stimme aus dem Off geliefert bekommen.
Ja. Ja. Okay, ich habe keinen davon gesehen. Also ich kenne keinen dieser Teile von Max und Moritz. Ich habe sie immer mal wieder auf dem Schirm bei eBay Kleinanzeigen oder auf Börsen oder so. Aber ich habe bisher noch nicht zugegriffen. Müsste ich vielleicht mal.
Also sie liefen wohl im Fernsehen, glaube ich.
Mhm.
Da habe ich sie nicht gesehen, aber sie müssen im Fernsehen gelaufen sein. Ist an mir, also im Fernsehen ist es an mir vorübergegangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
An mir
dann die
auch.
Die Super 8 Filme habe ich dann gehabt und auch geguckt. Aber wie gesagt, es ist so irgendwie, tja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es macht mir eher Unbehagen, wenn ich sowas schaue, irgendwie als Freude.
Mhm. Ja, ich verstehe. Ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich fand die Geschichten als Kind auch merkwürdig. Also ich konnte zum einen nicht wirklich begreifen, also die beiden sind ja schon relativ grausam, wenn man jetzt mal an die Witwe Bolte, den Schneider Meck oder auch Onkel, wie hieß er noch? Onkel Fritze. Also der wird ja in die Luft gejagt, und da werden andere, es werden ja ganz, ganz schlimme Sachen gemacht, und die enden ja, für die, die es nicht wissen, aber ich glaube nicht, dass es irgendjemand nicht weiß, sie enden ja im Grunde genommen als Hühnerfutter, die beiden.
Richtig, ja, genau.
Was ich schon als Kind nicht verstanden habe, wenn man in die Mühle kommt, müsste doch da unten dass eigentlich so ein Knitschesaft rauskommen, anstatt so Körner, aber gut.
Ja, genau so ging es mir auch. Also das habe ich auch gedacht, ne? Wieso wird man dann zu Korn verarbeitet, wenn man aus Fleisch und Blut ist? Ja. Mhm. Ja, interessanter Fun Fact vielleicht am Rande, und wieder auch irgendwie nur nerdig. Ich weiß nicht, wann die entstanden sind, die Geschichten von Max und Moritz von Wilhelm Busch. Weißt du das so in etwa einzuordnen?
Nein. Aber ich kann da mal eben einen Blick drauf werfen. So ist es nicht. Also erzähl du mal.
Es gab in den USA einen Comicstrip. Auf diesen Sonntagsseiten in den Zeitungen.
Mhm.
Und dieser Comicstrip, der Zeichner, den weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ich habe sie vor Augen und es ging um zwei, ja, Lausbuben wie Max und Moritz, die hießen die Katzenjammer-Kids.
Okay.
Also Katzenjammer-Kids, würde man vielleicht in den USA sagen.
Ja.
Und die waren 1:1, das waren Kopien von Max und Moritz. Also okay. Dieser Zeichner hat sich das absolut zum Vorbild genommen.
Also Google sagt hier, Max und Moritz sind im Herbst 1863 entstanden.
Ja, gut, dann ist es natürlich, ja, dann gab es einen Comicstrip in den 20er Jahren vielleicht in den USA. Eben genau mit diesen beiden Charakteren. Und die Stories sind natürlich komplett anders. Aber die Figuren sehen den beiden doch schon aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Also nur für Leute, die sich da weiter mit beschäftigen
wollen. In den 1920ern war das Thema Urheberrecht vielleicht noch nicht ganz so groß.
Ja, gut, er hatte sich natürlich verändert. Aber man erkennt sich schon. Mhm. Also finde ich schon alleine an diesem Haarbüschel, der mich ja da irgendwie auch immer dann noch so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob Hergé, Tim, diese Figur vielleicht verpasst hat, weil er Max und Moritz gelesen hat. Möglich ist es.
Jetzt, wo du das sagst, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt, könnte sein. Ne? Ja, ja.
Und warum sollte Hergé diese Figuren nicht gekannt haben? Denn die waren ja weltbekannt.
Ja, natürlich, ne? Das ist klar. Das stimmt. Oha. Theorie, die wir jetzt hier in dem Podcast aufstellen, Max und Moritz und Tim und Struppi sind eigentlich ein und dieselben Personen.
Naja.
Nein, also natürlich doch, nicht. Ich mache nur Spaß, liebe Hörer.
Es ist ein bisschen weit hergeholt, aber vorstellen kann ich mir, dass da vielleicht, ne? Vielleicht hat es mitgespielt.
Das hat vielleicht Einfluss genommen. Klar, Bush findet ja in allen möglichen weiteren und späteren Sachen auch noch irgendwo seinen Einfluss oder man findet ihn dort wieder und ist es durchaus möglich. Klar, warum nicht?
Ja. Jetzt ist dieser Katalog zu Ende.
Ja.
Und ich sehe schon wieder diese grausame Ente.
Ja. Sie bleibt dir nicht erspart. Anstatt dass man da in diese Liste, da kann ich kurz erwähnen, da steht nochmal die Liste, Biene Maja, Heidi, Pinocchio, alles, was wir jetzt besprochen haben, quasi untereinander aufgezählt. Und daneben ist Gina mit einem Blatt Papier in der Hand und guckt böse. Also da hätte man vielleicht ein schöneres Bild nehmen können.
Ja, abschließend und insgesamt kann man sagen, auch da hat die UFA sich genauso wie die Piccolo-Film bei ihrem Disney-Katalog doch irgendwie Mühe gegeben, weil das ist halt dieser Flyer, der ist halt auch schön anzusehen, finde ich.
Ja.
Das ist so eine Lektüre, die man irgendwie so aufs Gäste-WC legen kann und sich dann wundert, warum kommen die Leute nicht vom Klo?
Ja.
So, weil das, ne? Gut. Wie auch immer.
Ich mache das tatsächlich auch mit ungeliebtem Besuch. Ich habe immer interessante Sachen auf der Toilette liegen, damit die möglichst viel Zeit da verbringen und dahinter denken, oh mein Gott, schon so spät, ich muss nach Hause. So, ja, ja.
Ja, ungeliebter Besuch findet bei uns nicht mehr statt. Das haben wir uns abgewöhnt.
Ja, wir sind gerade dabei.
Ja, Lödi, das war ja wieder mal interessant und ich hoffe, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Spaß gemacht hat, auf jeden Fall.
Davon gehe ich doch ganz schwer aus.
Und ich bin gespannt, was wir noch so an Land ziehen für die nächsten Podcast-Folgen. Aber so wie es aussieht, kriegen wir so, ne, wenn so Gott es will, kriegen wir die nächsten 10 Jahre noch voll. Ne?
Es ist noch, ja, uns fällt immer wieder neuer Blödsinn ein und wir haben ja noch so einiges in der Pipeline und da sind ja noch Sachen, die, ach, ich mache mir da keine Sorgen. Das wird sehr schön, glaube ich, ja.
Sehr schön und vielleicht können wir noch darauf hinweisen, es wird dann irgendwann auch mal einen Podcast geben, wo wir drei gemeinsam quatschen. Das kann ja was werden. Also Masud, du und ich.
Ich bin sehr gespannt, ja. Ich bin sehr gespannt.
Ich freue mich auf alles, was da kommt.
Ja, das ist ja dein Problem. Von daher, nein, also. Nein, ich finde es gut, das sollten wir definitiv machen.
Er ist immer so charmant, ne? Aber naja.
Das ist mein Markenzeichen.
Ja, das stimmt, das kann ich nur bestätigen.
Ja.
Also, macht's gut da draußen. Ich sage wie immer bye bye und der Lödi sagt
Der Lödi sagt, es war mir eine Freude, das heute wieder zu machen. Es macht immer wieder neuen Spaß. Wenn ihr uns schreiben wollt über unseren Podcast, da gibt es nämlich jetzt neuerdings eine E-Mail-Adresse, die heißt nämlich podcast@flimmerkino.tv. Da könnt ihr Anregungen, Kritiken und all solche Sachen gerne hinschicken. Das ist für die, die zum Beispiel nicht bei YouTube kommentieren möchten, aber trotzdem was zu sagen haben. Da könnt ihr euch so richtig austoben. Das landet erstmal alles bei mir, also das ganze Lob werde ich behalten und die ganzen Kritiken leite ich weiter an Thorsten.
Und, ja, vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne, das mache ich doch gerne. Und wir hören uns dann an der gleichen Stelle in einer Woche mit einer neuen Podcast-Folge wieder. Bis dahin sage ja auch ich ein wunderschönes Tschüss, habt viel Spaß in eurem und unserem Flimmerkino und wir beide sind jetzt raus. Tschö, Thorsten.
Tschö, tschö.
Ciao.
Flimmerkino, der Podcast. Immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt und auf www.flimmerkino.tv.